Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ja, wir haben heute das Thema Meditationen aufgreifen wollen, weil ich heute jemand habe, der seit vielen, vielen Jahren die Zen-Meditationen betreibt. Er ist ein Wissenschaftler, er ist Forscher, er ist Professor und zweifacher Doktor und er ist heute da, um mit mir dieses Thema anzugreifen. Ganz herzlich willkommen, lieber Professor Dr. Harald Wallach. Jetzt habe ich's. So. Jetzt, wie kommt ein so renommierter Wissenschaftler wie du auf Meditationen?
Ich habe das in meiner Jugend mal kennengelernt und fand es sehr nützlich. Und dann habe ich das einfach als, ich würde mal sagen, Lebenshilfe und Lebensbewältigungspraktik beibehalten.
Als Kind schon, als Jugendlicher?
Ja, mit 16 bin ich da zufällig drüber gestolpert. Ich war ja immer sehr neugierig und dann habe ich in der Schule mal so ein Plakat gesehen und dann bin ich da eben hingelaufen. Das war so eine kleine Gemeinschaft von Schwestern, die haben da so Gruppen angeboten für junge Leute und dann bin ich da dazugestoßen und habe da verschiedene unterschiedliche Techniken und Praktiken gelernt und habe dann so im Laufe der Zeit meinen eigenen Weg dazu gefunden, weil ich das sehr nützlich fand.
Inwiefern nützlich jetzt für dich? Bist du da runtergefahren? Also, hast du dich erholt? Oder?
Ja, also ich würde mal sagen, ich habe zunächst mal relativ schnell physiologische Effekte eben entdeckt, dass ich besser mich entspannen konnte, weniger hippelig war, weniger unruhig, weniger zerstreut, konnte mich besser konzentrieren. Das habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass mir das hilft, in der Schule damals und bei allen anderen Sachen. Und dann ist es natürlich so, wenn man sich auf so eine Übung regelmäßig einlässt, also das regelmäßig macht, in dem Fall jeden Tag, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so, dann stellen sich eigentlich ziemlich schnell auch so tiefere Sammlungszustände ein, würde ich sagen, die sehr angenehm sind und die einem dann sekundär auch weiterhelfen, weil sie einem Einsichten vermitteln über sich selber, für das eigene Leben, für den Sinn im eigenen Leben und für den größeren Sinn. Es tauchen Einsichten auf, größerer und kleinerer Art, und das fand ich einfach sehr, sehr hilfreich.
Also bevor ich da in die nächste Stufe gehe, in was für Meditationstechniken da zu bevorzugen sind, würde ich gerne noch den Wissenschaftler in dir eigentlich ein bisschen kitzeln und fragen, gibt es eigentlich heutzutage schon über Meditationen Ergebnisse, die man verifizieren kann?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Forschung dazu. Die erste Serie von Forschung, kann man sagen, die ist in den 70er, 80er Jahren hat die begonnen, als die erste Welle so transzendentale Meditation, Maharishi Mahesh Yogi, nach Europa geschwappt ist. Dann wurde da ziemlich schnell auch Forschung gemacht, auch sehr hochqualitätvolle Forschung, wo Leute dann EEG-Forschung gemacht haben. Da gibt es eine ganze Reihe von frühen EEG-Studien aus den 80er Jahren, die sind aus meiner Sicht ziemlich gut. Da konnten die zeigen, dass so ein vertiefter Meditationszustand mit einer stärkeren Kohärenz von EEG-Signalen über das Gehirn korreliert ist. Und die haben dann auch relativ bald angefangen mit klinischen Studien, also zu gucken, wo hilft es. Da gibt es eine ganze Serie von Studien, die jetzt bei Blutdruckpatienten, bei Grenzwert-Blutdruckpatienten gemacht wurden und andere Sachen. Dann ist ja diese Maharishi Mahesh Yogi Bewegung, diese TM-Bewegung in Verruf geraten, weil bei manchen Leuten wohl offensichtlich so sektenähnliches Bestreben festgestellt wurde. Dann hat das abgeflaut, dann war mal eine Weile Ruhe. Und dann ist in den 80er Jahren die Achtsamkeitswelle angerauscht, könnte man sagen. Die hat John Kabat-Zinn angefangen. Der hat damals in Massachusetts an dem Krankenhaus, an dem er war, ein Programm entwickelt, das er auf seine eigene Zen-Erfahrung aufgebaut hat. Der hat ja bei einem koreanischen Zen-Meister gelernt und hat aus diesen Erfahrungen ein sehr kluges, einfaches, ich würde mal sagen, religions- oder ritualentleertes Meditationsprogramm gebaut, ein säkulares, da kann jeder mitmachen, ob er Christ ist, Muslim, Atheist oder sonst irgendwas. Und das ist auch das Charmante dran, würde ich sagen. Es ist einfach basale Übungen, Atemübungen, ein paar Yoga-Übungen sind dabei, ein paar Imaginationsübungen, dann spielt der Gruppenaustausch eine große Rolle. Und dieses achtwöchige Format, 8 Wochen lang, jede Woche einmal jede Woche so ein 2-Stunden-Termin mit einer Verpflichtung dazwischen zu üben, das hat sich sehr bewährt und ist damals in Amerika ziemlich rasch übernommen worden, weil sich's einfach auch in ersten Studien als wirksam erwiesen hat. Wir haben dann damals...
Wirksam zu was? Wirksam zu?
Der hat am Anfang vor allem mit chronischen Schmerzpatienten gearbeitet. Die haben davon profitiert, aber dann gab es auch frühe Studien zu Psoriasis. Also eigentlich alle komplexeren, psychosomatisch-funktionellen Störungen, für die es keine eigentliche Therapie gibt, ne? Wo die Patienten lernen müssen, damit zurechtzukommen. Da hat sich das bewährt. Wir haben dann 2004 die erste Meta-Analyse gemacht zu den Studien, die es damals gab. Das waren so ungefähr 60 insgesamt verschiedene Studien, von denen wir dann einige ausgeschlossen, manche mit eingeschlossen haben. Und die hat so eine mittelgroße Effektstärke gezeigt. Und diese Meta-Analyse wiederum hat ziemlich viel weitere Forschung angeregt, weil die Leute gemerkt haben, da könnte ja ein Instrument vorhanden sein, mit dem man Patienten unterschiedlicher Problematik weiterhelfen kann. Weil es eben nichts ist, was der Doktor mit dem Patienten macht, sondern was die Patienten selber für sich erlernen. Und das hat dann wiederum auch eine ganze Reihe von Studien angeregt, die versucht haben zu dokumentieren, was passiert im Gehirn. Also Neuroforschungsstudien, die versucht haben zu dokumentieren, dass sich da auch im Gehirn irgendwas verändert. Das finde ich jetzt als klinischer Forscher nicht so rasend interessant, weil logisch verändert sich was im Gehirn, wenn sich bei uns im Körper was verändert. Aber in der Dekade des Gehirns muss man immer Gehirnbilder zeigen, wenn man beweisen will, dass irgendwo was funktioniert. Und die gibt es auch in diesem Sektor. Zuhauf sogar, würde ich sagen, ganz erstaunliche Befunde auch, die man nicht erwartet hätte, weil verschiedene Leute, Richard Davidson zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, sehr eng mit hochqualifizierten Mönchen aus der Nähe des Dalai Lama gearbeitet hat. Die haben Jahrzehnte, muss man schon fast sagen, nichts anderes gemacht als meditiert und konnten natürlich sehr gezielt bestimmte Bewusstseinszustände ansteuern, die sie auch in diesen lauten Magnetresonanzröhren beibehalten konnten. Das ist ja auch nicht ganz trivial. Ne? Mhm. Ist ja riesenlaut da drin, da macht es da und wum, 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 wum. Und dann müssen sie erstmal einen Zustand von freundlicher Zugewandtheit oder sowas aufrechterhalten können. Ja. Und das konnten die eben. Ne? Aha. Und da sah man dann doch durchaus sehr erstaunliche Effekte von bestimmten Bewusstseinszuständen, die mit bestimmten Gehirnzuständen korreliert oder assoziiert sind. Und so gibt es jetzt eigentlich mittlerweile eine große Fülle von Befunden, dass verschiedene Methoden der Achtsamkeit und der Meditation, der Innenorientierung, der Kultur des Bewusstseins, wie immer man das nennen will, durchaus im klinischen Feld, also wenn es darum geht, Stressbewältigung oder Symptomenbewältigung zu machen, Erfolge hat, aber eben auch Veränderungen im Gehirn bewirkt. Und mittlerweile ist es auch in der Psychotherapie angekommen. Es gibt, manche sprechen sogar von der dritten Welle der Verhaltenstherapie, weil es eben in verhaltenstherapeutischen Kontexten integriert wurde. Es gibt ein viel beachtetes Programm, das ist achtsamkeitsbasierte Prävention von Depressionsrückfällen. Das haben Mark Williams und Sindel Siegel und ein paar andere Leute in England und in Kanada im Wesentlichen entwickelt. Und da geht es darum, Einsichten aus der Verhaltenstherapie mit Einsichten aus der Achtsamkeitsforschung und der Praxis zu kombinieren und depressive Patienten darin zu schulen, dass sie die Auslöser merken, wenn ihnen sozusagen wieder irgendwas querkommt, das in Gefahr ist, sie in einen depressiven Zustand zu bringen, das rechtzeitig zu merken und was dagegen zu unternehmen. Und das sind diese Kombination von verhaltenstherapeutischen Methoden und Achtsamkeitsmethoden offensichtlich ganz hilfreich. Das sieht man auch in Meta-Analysen. Ob es so viel wirksamer ist als Psychotherapie, da haben unterschiedliche Leute eher die Meinung, vermutlich nicht. Vermutlich ist es ungefähr gleich wirksam. Aber es kann sein, dass eben für bestimmte Menschen, solche, die eben auf der Suche nach Sinn, nach Spiritualität sind, dass so eine gewisse leichtere Annäherung bietet. Also um die Frage summarisch abzurunden, ja, gibt eine Menge Forschung dazu, wahrscheinlich mehr als zu vielen therapeutischen Methoden, die vom Arzt jeden Tag verschrieben werden.
Und du kannst auch sagen, wenn ein Mensch irgendwelche gesundheitliche Probleme hat, wäre das sicherlich auch ein Punkt, mit sich in Einklang zu kommen über Meditationen, um daraus vielleicht aus einem gewissen Maß an Ruhe auch die Ursachen zu erkennen von seinem Leiden?
Das wäre eine Möglichkeit. Also ich finde, man muss sich davor hüten, Meditation zu instrumentalisieren. Ja, so als eine Art Esopille, die man nicht schlucken muss, sondern die man auf dem Kissen zu sich nimmt. Mhm. Weil das so eine Haltung ist, von der es eigentlich gilt, wegzukommen. Diese Pillenmentalität ist ja eigentlich eine Mentalität, ich habe ein Problem und ich hol mir mal schnell einen Fix für das Problem. Ja? Mhm. Über das Problem und über die Gründe des Problems will ich nicht nachdenken, das ist mir nämlich zu kompliziert. Ja? Also ich habe Kopfschmerzen, ich nehme eine Pille, kann nicht schlafen, ich nehme ein Schlafmittel. So. Und in diesem Sinne ist Meditation kein alternatives Heilmittel, weil es nicht ein Schnellfix für Probleme ist. Aber es ist eine Möglichkeit, erstens, wenn man ernsthafte Gesundheitsprobleme hat, zu lernen, mit denen besser zurechtzukommen. Also zum Beispiel zu entdecken, ich bin nicht meine Schmerzen. Meine Schmerzen sind zwar da, aber ich bin wer anderer. Ich kann mich gegenüber diesen Schmerzen ins Verhältnis setzen. Oder eben zu verstehen, hoppla, das Problem, was ich habe, ist eigentlich ein Symptom für eine viel tiefer liegende Problematik und die beginne ich jetzt zu verstehen. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich an dieser tiefer liegenden Problematik was ändern will. Oder ob ich es lieber doch so lasse, weil es bequemer ist.
Mhm, ja? Klar.
Also in diesem Sinne ist Meditation, finde ich, durchaus eine hilfreiche Methode, aber man muss sich darüber im Klaren sein, es ist nicht einfach eine zweite Methode der Schnellreparatur. Im Gegenteil. Es kann auch dazu führen, dass man zunächst mal vielleicht sogar in eine kompliziertere Position kommt, weil man eben merkt, ups, da habe ich mich jetzt über die letzten Jahre ganz schön in den Dreck geritten, weil ich das und das und das und das unterlassen oder dieses oder jenes getan habe, gerade wenn es um Berufswahl geht oder so. Ne? Es gibt ja viele Leute, die haben Probleme gesundheitlicher Art, aber die kommen gar nicht aus dem körperlichen Befinden, sondern die sind sozusagen ein symptomatischer Reflex von, ich würde mal sagen, missratener Lebensentscheidung. Ja, weil sie vielleicht einen Beruf gewählt haben, den sie gar nicht wollten, aber sie sind halt in Gottes Namen dem Wunsch der Eltern gefolgt, dem sie sich nicht widersetzen wollten. Oder weil das eben der Beruf mit dem größeren Renommee oder der größeren Sicherheit war und sie sind dafür ihrem inneren Wunsch nicht nachgegangen. Und das holt einen meistens irgendwann mal ein, sowas. Ne? Und viele Menschen ändern dann eben ihr Leben und sagen, jetzt mache ich es halt doch so, auch wenn es meinen Eltern nicht passt. Und manche haben eben den Mut nicht dazu oder wollen es nicht oder sie merken es nicht und dann kommen oftmals Symptome daher. Und wenn ich in so einer Situation Meditation als Heilmittel in Anführungszeichen versuche zu verwenden, dann wird erstmal vermutlich der Schmerz über diese fehlgeleitete Entscheidung oder die verronnenen 20 Jahre, die ich jetzt als, was weiß ich was, mein Leben gefristet habe und das nicht wollte. Ja? Mhm. Und erst danach kann sich wieder was ändern. Und insofern ist Meditation kein Schnellheilmittel für alle möglichen Dinge, sondern eine Methode, sich selber auf die Schliche zu kommen. Mhm. Mal ganz kurz gesagt. Mhm. Weil wenn ich mich jeden Tag eine halbe Stunde auf meinen Stuhl oder auf mein Kissen setze und nichts mache, außer mich mir selber aussetzen, dann komme ich mir irgendwann auf die Schliche. Das kann zwar 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre dauern, aber ich komme drauf. Ja.
Schönes Beispiel. Ganz am Anfang hast du noch von diesem Maharishi gesprochen. Ich glaube, mal irgendwo ein Buch über ihn gelesen zu haben. Das war irgendwo in Chicago, wo eine Studie gemacht wurde, eine transzendente Studie über die Kriminalität.
Ja, ich weiß schon.
Ist das Blödsinn gewesen, was ich da gelesen habe, oder war das effektiv
ja,
so?
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mir diese Studie nie genau angeguckt. Ich kenne den, das ist der sogenannte Maharishi-Effekt. Das ist die Behauptung, wenn, ich glaube, 2% oder so von der Bevölkerung meditieren, dann verändert sich das Gesamtfeld, weil die haben so eine Feldtheorie des Bewusstseins, ne? Dann verändert sich das Gesamtfeld des Bewusstseins und dann verändert sich auch die Situation. Mag sein oder auch nicht. Die Studie, die die damals gemacht haben, die war meines Wissens durchaus solide gemacht, aber es ist halt immer schwierig, in so einem naturalistischen Feld alle Einflussgrößen zu kontrollieren. Ja. Und soweit ich weiß, ging die Kritik dahin, dass die Statistik nicht alle möglichen anderen Einflussgrößen mit aufgefasst hat, sodass man nicht einfach sagen kann, das war jetzt, weil so viele Leute meditieren, dass die Kriminalitätsrate zurückging. Aber es gibt unterschiedliche Studien auch aus dem Feld, wo es um Benutzung von Krankheitsressourcen ging. Die habe ich mir kursorisch angeschaut und die schienen mir ganz solide zu sein.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was für Studien?
Also wo es darum ging, wie viel Krankheitsressourcen brauchen Leute, die meditieren. Also Krankenhaus, Krankenkassen, Arzneimittel, sowas. Das ist ja ein relativ hartes Outcome. Und da sieht es wohl so aus, dass diejenigen Leute, die in diesem TM-Kontext waren, weniger Krankheitsressourcen verbraucht haben als andere. Aber ob das jetzt die Meditation ist oder ob das halt einfach andere Leute sind oder weil die dann auch ihren Lebensstil umstellen und andere Dinge essen und deswegen weniger krank werden, das kann man natürlich da nie so genau sagen. Deswegen würde ich sagen,
ich weiß nur, die Studie wurde mehrfach gemacht da in Chicago und jedes Mal war doch diese Kriminalitätsrate unglaublich viel tiefer, ich glaube 48 Stunden, dann war es wieder oben.
Offensichtlich, aber ich habe mir die Daten nie genau angeguckt, deswegen will ich dazu eigentlich nichts Endgültiges sagen.
Würde man das wirklich wissen, dass das wirklich so die Zahlen stimmig wären, wäre es natürlich sehr spannend, da weiter philosophisch einzuhaken und sich zu überlegen, wie kann denn sowas sein?
Das stimmt und das würde ich sagen, da brauchen wir zunächst mal gar keine Zahlen dazu, um darüber nachzudenken, weil es immer sinnvoll ist, wenn sich eine größere Gemeinschaft von Menschen aus einer fremdgesteuerten Außenorientierung zu einer innengesteuerten Selbstorientierung entwickelt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja? Weil das immer gut ist, wenn Leute zu ihrer eigenen Entscheidung, sage ich mal, befähigt und ermächtigt werden. Da brauche ich eigentlich keine Daten dazu.
Ich war früher auch Meditationen gefolgt, habe das auch immer wieder praktiziert und da hieß es eigentlich immer wieder, dass wenn sich mehrere Menschen in einer Gruppe treffen zur Meditation, dass es dann viel stärker ist. Ich habe diese Logik nie verstanden.
Ja, das ist wohl so. Also meine Erfahrung ist auch so, dass sich eben die Gruppe einfach gegenseitig unterstützt. Aber warum das jetzt so ist, ob das einfach psychologische Prozesse sind, weil man eben weiß, andere sind da, die machen das Gleiche, denen geht es genauso wie mir, die haben vielleicht auch Schmerzen im Knie oder im Rücken oder fühlen sich im Moment genervt. Das hilft natürlich dabei, dran zu bleiben und so. Ne? Ich glaube, es wäre schwierig, als Einzelner jeden Tag 8 Stunden zu meditieren, aber in einer Gruppe auf einem Retreat ist es kein Problem.
Tatsächlich.
Okay. Ja, finde ich jetzt als meine Erfahrung. Und von daher denke ich schon, dass so eine Gruppenunterstützung hilfreich ist, ohne Frage. Und möglicherweise ist es ja auch hilfreich, wenn in einer Gemeinschaft mehrere Leute oder eine Mehrzahl von Leuten so eine Praxis beibehält. Ich meine, das haben wir ja auch in der christlichen Tradition. Einer der zentralen Sätze ist, wo 2 oder 3 in meinem Namen beisammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Ja, das ist ja irgendwie was ganz Ähnliches. Und von daher glaube ich nicht, dass das so schrecklich esoterisch oder speziell ist. Das ist einfach so, wenn mehrere Leute sich in einer Sache vertiefen, das kann man in jedem Seglerverein, in jedem Kegelverein beobachten, dann entsteht was Neues. Und das ist sicherlich auch so, wenn Leute regelmäßig meditieren und sich da eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter befindet, dann verändert sich was in jedem Einzelnen. Und weil sich in jedem Einzelnen was verändert, verändert sich auch in der Gemeinschaft was.
Früher, als leicht über 20-Jähriger, hatte ich immer fürchterliche Rückenschmerzen und war immer so schräg durch die Landschaft gelaufen. Und dann habe ich angefangen mit Qigong und habe auch immer diese Energien durch den ganzen Körper fließen lassen, rauf, runter. Und das Wunder ist, dass das Rückenschmerzen, was jahrelang war, weg war und auch nie mehr gekommen ist. Nein, das ist jetzt eine andere Form von Meditation. Es ist eine Achtsamkeitsübung, die innerlich aber Energien fließen lässt. Kann man sagen, dass das wirklich einen wesentlichen Aspekt ist für die Gesundheit, wenn man sich wirklich diese Zeit gönnt? Oder auch über die Mittagszeit vielleicht Tai Chi macht. Das ist ja im asiatischen Raum noch sehr stark der Brauch. Wie stehst du zu diesen Übungen?
Ich vermute, dass das durchaus einen Gesundheitseffekt hat, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwann mal wirklich longitudinal untersucht worden wäre, dass sich zum Beispiel mal dass Kohorten von Menschen, die das regelmäßig machen, mit solchen verglichen werden, die das eben nicht regelmäßig machen, und zwar über lange Zeit. Das wäre ja die Frage. Ne?
Ist eigentlich schade. Hä?
Und ja, aber es ist halt aufwendig und kostet Geld sowas. Ne?
Ja, auf aber der anderen Seite kostet auch 3 Monate Quarantäne Geld, statt uns in Achtsamkeitsübungen zu schulen.
Das hätten wir jetzt anders nützen können, das stimmt. Ja. Aber das wüsste ich nicht, aber mich würde es nicht wundern. Und es ist klarerweise so, dass es unterschiedliche Formen von Meditation gibt. Ne? Mhm. Ich finde jetzt diese generische Zen-Meditation, hinhocken und nichts tun, für mich ganz nützlich. Aber es gibt auch Menschen, die müssen was machen, was bewegungsorientiert ist. Und da ist natürlich Tai Chi und Qigong oder Yoga eine bessere Methode, klarerweise, weil da der Körperstärke involviert ist und weil vielleicht das auch in diesem zu diesem Zeitpunkt und in dem Stadium, in dem die Menschen sind, für die jetzt nützlich ist. Ne? Ich mache auch meistens jeden Tag so eine kleine Qigong-Übung für mich selber, weil ich das nützlich finde. Ne? Und kann ich mir gut vorstellen, dass das eine hilfreiche Geschichte ist. Ich hatte mal einen Kurs organisiert mit einem Tai-Chi-Meister vor vielen, vielen Jahren in meiner allerersten Laufbahn als Erwachsenenbildner. Und der hat von sich selber immer gesagt, er hat Tai-Chi angefangen zu üben, als Erwachsener, weil er ein schweres Gesundheitsproblem hatte, er hatte irgendeinen Krebs oder sowas, und hat das dann damit weggekriegt, und ich habe keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Ne? Also das scheint durchaus auch Gesundheitseffekte zu haben, aber eben, ich glaube nicht, dass es eine gute Methode ist, um zu, sondern die Gesundheitseffekte stellen sich eben ein, gerade weil man sie nicht anpeilt.
Genau, ja. Ist auch eine Veränderung der ganzen Denkweise, der ganzen Strukturweise. Und dann sind wir wieder da, wo wir auch schon mal waren in Gesprächen über das mächtige Unterbewusstsein, was vielleicht da auch ein Trigger ist, hier einen Effekt zu kriegen. Ja. Als letzten Appell an die Zuschauerinnen und Zuschauer, würdest du ihnen aktiv empfehlen, sich mal so in einer Meditationsgruppe einzubringen und sich mal die Erfahrung zu sammeln?
Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass sich jeder und jede regelmäßig Zeit für sich selber nimmt, 20 Minuten, 30 Minuten am Tag, in der nichts passiert. Keine Musik, keine Zeitung, nichts.
Das ist schon eine kleine Gruppe von Menschen, die das jetzt gerade tun, oder?
Ich meine, wenn das alle machen würden, wäre schon viel gewonnen, weil dann wäre man nämlich, wären wir näher daran, dass wir uns weniger stark von außen steuern lassen. Weil in dieser halben Stunde nichts tun, geschieht sehr viel. Und wie man dieses Nichtstun gestaltet, da muss jeder selber drauf kommen. Ja. Für manche ist vielleicht eine formelle Meditationsübung das Richtige, für andere ist eine Körperübung das Richtige, für wieder andere ist ein sehr aufmerksames, stilles Spazierengehen das Richtige, für wieder andere ist eine religiöse Übung das Richtige oder eine Kontemplation, je nach innerer Haltung, das muss jeder selber finden. Aber ich glaube, diese Auszeit pro Tag, das ist was Wichtiges, weil das uns immer wieder zurückholt von der Bedrängnis von außen, von anderen Meinungen, von anderen Wünschen und so zu uns, zu unserem Kern.
Habe ich gerade so ein Beispiel, seit ich angefangen habe, nicht mehr sofort Entscheidungen zu treffen, sondern sage, ich kann das mal eine halbe Stunde stehen lassen, kommen eigentlich viel, viel interessantere Lösungen zu einem Problem hin, als dass sie eigentlich spontan gewesen wären. Spontan ist meistens noch emotional gebunden und plötzlich kommt dann die Weisheit von hinten.
Ja, das braucht halt Zeit. Ne? Und meine Erfahrung ist, wenn man sich übt, in dieser Fähigkeit, sich einzusammeln und ein bisschen abzutauchen, dann kommt man oftmals auch so an den, ich würde es mal nennen, den Ort der unbedingten Kreativität, wo was Neues entsteht, ja, wo man auch mal neue Ideen hat, wo einem irgendwann mal was in den Sinn kommt, wo man merkt, hoppla, das ist aber eine kluge Idee. Ja. Einstein pflegte zu sagen, gute Gedanken kommen von Gott. Das ist ein geläufiges Zitat. Damit meinte er nicht den lieben Gott, weil Einstein war Agnostiker. Der hat nicht an so einen lieben Gott auf der Wolke geglaubt. Aber was er damit meinte, war, dass es so eine Dimension gibt, in der sozusagen das Neue entsteht. Neue Ideen kommen, die wir nur begrenzt verfügbar haben im Sinne, wir können es machen, wir legen hier einen Hebel um und da einen Hebel um und da kommt ein Qualitätssicherungsdokument und dann kommt nochmal jemand, der das kontrolliert und dann haben wir eine gute Idee. Mhm. Das ist natürlich totaler Schmarrn. Mhm. So versuchen wir im Moment unser Leben zu organisieren, individuell und kollektiv. Und das ist eigentlich ein Rezept für Chaos, finde ich. Und das Chaos sieht man ja überall. Ja. Mhm. Deswegen ist eigentlich das Zurückkehren an diesen Ort der Stille, in der wir Zugriff auf die unverfügbare Quelle von guten Ideen und Neuem und Kreativität haben, das einzige Rezept, was uns helfen kann. Heidegger hat mal in dem letzten Interview, das er gegeben hat, gesagt, nur ein Gott kann uns retten. Das war vermutlich der schlauste Satz, den er jemals gesagt hat. Ja. Und damit meinte er, glaube ich, genau das.
Und ich kann eigentlich dazu nur sagen, wow, bei so einem Professor würde ich auch gerne in die Vorlesung gehen, der mich so abholen kann und so breitlinig einen Menschen betrachten kann. Also Chapeau, ich habe eine große Achtung von dir und danke dir ganz herzlich für deine weisen Worte, auch heute zu dieser Sendung über Meditationen. Herzlichen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich sage gar nichts mehr. Es ist alles gesagt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.